Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Zum Beispiel habe ich, also völlig idiotisch, die ganze Sache mit Loriot vergessen.
Darauf wollte ich nämlich noch
das
hinaus.
Das war wirklich völlig idiotisch.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Da drehe ich mit dem und habe auch vieles dazu erzählen. Und irgendwie ist das rausgefallen. Ich weiß nicht, wo das geblieben ist. Das ist nicht drin.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ich heute bei euch sein kann.
Du hast dir was zu trinken gewünscht. Was war das denn?
Eine Weißweinschorle. Mhm. So richtig dem heutigen Wetter angepasst. Schön, leicht.
Das ist Luise Luno. Sie ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Wir kennen ihre warme und markante Stimme aus diversen Filmen. Oder aber als Hexe Mania aus Bibi Blocksberg. Oder als die Großmutter in Benjamin Blümchen. Oder von der Die drei Fragezeichen Live-Tour und der seltsame Wecker. Oder. Nach ihrer Ballett- und Schauspielausbildung arbeitete Luise unter anderem am Potsdamer Hans-Otto-Theater, am Theater in Zeitz, am Staatstheater Schwerin und später 11 Jahre am Maxim-Gorki-Theater, wo sie auch in mehreren Stücken als Regieassistentin von Thomas Langhoff tätig war. Dann flüchtete sie 87 von Ost nach West-Berlin und nahm dort ihre Arbeit als Schauspielerin sofort wieder auf. Zum Beispiel spielte sie 91 bei Loriots Papa Ante Portas mit. Luise ist einfach auf der Bühne und in den Studios zu Hause und arbeitet immer noch unermüdlich weiter. Übrigens kann Luise auch rappen. Mit dem Lied Acid auf Rädern begeisterte sie ein hauptsächlich junges Millionenpublikum. Und das mit damals 80 Jahren. Ihr Pseudonym? Enkelschreck.
Dann gebe ich dir das. Ich hoffe, er ist noch kalt.
Ja, also.
Dann Prost.
Ja. Ach, das tut gut.
Ja, sehr gut. Wenn du sagst, du willst auch den anderen Wein probieren, machen wir den einfach auf.
Ja, ne? Gut.
Sehr gut. Wir sind ja jetzt hier zusammen, um ein bisschen über dich zu reden, über dein Leben, wie du so zu dem gekommen bist, was du heute bist. Mhm. Du hast wahnsinnig viel gemacht. Ich habe versucht, ein bisschen was über dich zu lesen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, du bist ja in Potsdam geboren.
In Babelsberg,
genau.
Ja.
War das damals noch nicht zu Potsdam?
Ja, das gehört zu Potsdam, aber immer mehr. Ich war also immer eigentlich in Berlin orientiert und habe auch meine Ausbildung dort gehabt und so. Also Potsdam war nur so am Rande.
Okay. Ja, ich habe da studiert in Potsdam.
Ach ja.
Und für mich gehört deswegen Babelsberg immer einfach zu Potsdam dazu. Aber interessant, dann war das eher Berlin.
Ja.
Wie war denn das da? Wie ist denn deine Kindheit?
Kindheit, naja, sagen wir mal so. Also ich bin aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Mhm. Mein Großvater war Gärtner, meine Oma Hausfrau, die war in ihrer Kindheit also das älteste von 12 Kindern und eine sehr warmherzige, ganz liebe Frau. Meinen Vater habe ich kaum gesehen. Der war 9 Jahre im Krieg, also erst bei der Wehrmacht und dann noch 3 Jahre in der Gefangenschaft. Als er wegging, war ich noch sehr klein und als er wiederkam, war ich schon sehr groß. Also, und dann haben sich meine Eltern getrennt. Also ihn kenne ich wenig. Meine Mutter war eine wunderbare Frau. Überhaupt muss ich sagen, meine Kindheit, so arm wir waren, waren großartige Menschen und so voller Liebe und Verständnis. Also ich kann nur sagen, ich habe trotz des Krieges und der Bomben eine unglaublich glückliche Kindheit gehabt.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe nur eine Schwester, die ist 5 Jahre jünger.
Mhm. Und wie kommt es, oder hattest du schon immer diesen Wunsch, Schauspielerin zu werden? Oder du hast ja Ballett erst angefangen, oder?
Ja. Ja, das war so, das war in mir. Niemand hat davon zu mir gesprochen, oder ich war auch als Kind nicht im Theater oder so etwas. Ich war kaum aus den Windeln raus, da habe ich schon getanzt. Meine Musik war, habe ich mich gedreht und so. Und dann wollte ich immer Tänzerin werden. Aber dann kam der Krieg und dann war alles geschlossen und so weiter. Und erst nach dem Krieg, da konnte ich eine richtige Ballettschule besuchen. Und da habe ich eine in West-Berlin gefunden. Und da natürlich meine Mutter das Geld für die Ausbildung überhaupt nicht zahlen konnte, habe ich abends Komparserie in Berliner Theatern gemacht, am Deutschen Theater und am Theater am Schiffbauer Damm. Und damit habe ich mein Geld verdient. Und da habe ich auch die ganzen großen Schauspieler kennengelernt. Da fuhr ja noch jeder mit der S-Bahn. Man fuhr immer zusammen, man redete zusammen. Also keiner hatte damals ein Auto. Und da wurde dann mein Wunsch wach, ach, eigentlich möchtest du lieber Schauspielerin werden. Okay. Und dann wollte ich aber das, meine Mutter hat immer gesagt, du fängst alles an und nichts machst du zu Ende. Da habe ich gedacht, nee, also die Tanzausbildung möchte ich erst zu Ende bringen und aber parallel schon eine Schauspielausbildung machen. Das konnte ich aber nur an privaten Schulen, auf den großen, da war das nicht möglich, hätte man das nicht parallel kriegen können. Ja, und dann bin ich also wirklich jeden Morgen erst vormittags zur Ballettschule und nachmittags zur Schauspielschule und abends zum Geldverdienen an den Theatern nach Friedrichstraße. Also ich war immer schwer beschäftigt und schwer zugange. Und konnte aber auf diese Weise wirklich mein ganzes Studium finanzieren. Und das fand ich doch schon sehr schön.
Wie alt warst du denn da?
Wie alt? Oh Gott, nach dem Alter darfst du mich immer ja nicht fragen. Oh. Vorher habe ich mit 16, ja. Also weißt du, das ist schon so, ich bin schon so alt, dass ich da schon erstmal überlegen muss, wann.
Ja.
Ja, aber ich war noch jung. Also bis mit 16 habe ich die ganzen Sachen so angefangen.
Angefangen und hast aber dann auch noch in Babelsberg gewohnt.
Da habe ich, also ja, dann erst habe ich ja bei meinen Eltern und dann später meine Oma und mein Opa, die hatten ja nun sehr wenig Geld. Sie mussten in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung auch immer noch ein Zimmer vermieten. Und das wurde dann eines Tages frei und das konnte ich dann nehmen.
Ah, schön.
Und so bin ich dann so zu meinen Großeltern gezogen und habe da gewohnt. Das war gleich an der S-Bahn. Das war sehr günstig. Und da konnte ich abends immer ganz schnell rüber. Und,
ja, schön. Und ich habe auch gehört, dass du tatsächlich immer noch tanzt eigentlich. Stimmt das noch?
Ja, naja.
Ab und zu, wenn...
Tanzen, also ich gehe ins Fitnessstudio. Ich mache also richtig jede Woche möglichst zweimal hartes Training mit. Und ja, und natürlich, wenn ich irgendwo ausgehe oder so, dann tanze ich gerne. Ja, also das ist nach wie vor meine große Leidenschaft.
Super. Ja, und dann hast du also parallel Ballett Ausbildung gehabt und die Schauspielausbildung.
Ja, ja.
Okay.
Aber ich habe im Ballett habe ich dann nur während der Ausbildung. Ich bin nachher noch zum Schluss kurz, also ein Jahr vorm Abschluss, noch mal an die staatliche Ballettschule, die inzwischen gegründet war, gewechselt in Ost-Berlin. Und das andere, alle anderen Schulen waren ja im Westen. Da war das sonst so ein bisschen schwierig. Und ja, was wollte ich da jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir sprachen jetzt.
Ich habe nur gefragt, du hast es parallel gemacht
oder so,
hast du
parallel gesagt,
hast du gewechselt?
Na, und dann habe ich aber kaum das Tanzen so beruflich ausgeübt. Nur eine ganze kurze Zeit mal am Theater in Potsdam. Ja. Da war ich am Hans-Otto-Theater, ja. Und dann
das war noch hinten, oder? Das war noch hinten in der...
Der hinten noch, ja, das, ja, ja.
Das
ja,
ist das ältere dieser, Gebäude.
Ja, das Zimmerstraße.
Ja, ich genau, gesehen, ne? Ich glaube.
Ja, 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 ja,
da war ich noch. Gewohnt.
Und das war eigentlich eine ganz schöne Zeit. Aber ich hatte dann so Hummeln. Ich habe dann schon die Schauspielausbildung ziemlich abgeschlossen gehabt. Und dann wollte ich eigentlich lieber ans Theater als Schauspielerin. Und das habe ich dann auch so ganz knapp geschafft. Also ich hatte noch nicht mal die Prüfung, weil als die Prüfung war, da hatte ich gerade eine schwere Grippe und konnte nicht hin. Das war erst die nächste, ein halbes Jahr später. Aber da war ich zu dem zentralen Bühnennachweis, der damals da existierte, und sagte kurz vor den Ferien, haben sie nicht noch eine Vakanz und so. Und dann sagte er, ja, da ist noch jemand in Zeit, sein Intendant, der sucht eine junge Schauspielerin, aber eigentlich hat er schon eine aus West-Berlin gefunden. Und da weiß ich nicht, wir müssen da mal verhandeln, mal sehen, was wir machen und so. Diese andere Schauspielerin, das war Rotraud Schindler, die vielleicht als Partnerin von Dieter Haller vorne auch bekannt ist. Und ja, und dann hat der Intendant uns beide angeguckt und gesagt, wir sind ja sehr unterschiedlich vom Äußeren, vom ganzen Wesen her. Ich nehme alle beide. Und damit sind wir beide zusammen, die Westberlinerin und ich, nach Zeitz ins Theater gegangen.
Ach, schön.
Und haben eine wunderbare Zeit da gehabt mit vielen, vielen schönen Rollen.
Mhm.
Dann bin ich aber, nach 2 Jahren wollte ich mich verändern, wollte ich ein bisschen größeres Theater, und dann bin ich ans Staatstheater Schwerin gekommen, was auch eine tolle Zeit war, ja.
Und da, also ich stelle mir das gerade vor, da warst du dann in deinen 20ern vielleicht?
Mhm, ja, ja.
Hattest du denn da schon irgendeinen Partner oder so gefunden zu dem Zeitpunkt? Oder ich meine, das ist ja, ich finde es beim Schauspiel immer so schwierig, dass man immer so wegreisen muss, so von den Städten, wo man sich so gerade wohlfühlt oder so. Ja,
einen festen Partner hatte ich da noch nicht, aber in Schwerin ist mir der Mann meines Lebens begegnet, ja. Wir hatten ein Theaterfest und der studierte in Leipzig Medizin und war gerade bei seiner Mutter zu Besuch und abends hat er sich gelangweilt, ist also durch die Stadt gebummelt und da hat er dieses Fest gesehen. Das war in einem so einem Palais. Und da hat er gedacht, da guckst du mal rein. Da hat er einfach seinen Studentenausweis vorgezeigt. Und die haben da ja nicht aufgeguckt. Da habe ich gesagt, ja, rein, rein. Und ich ging gerade in einem roten Kleid dort entlang. Und da hat er mich zum Tanzen aufgefordert. Tja, und das ist es eigentlich dann geblieben. Dann sind wir zusammengeblieben und... später, er hat sein Studium beendet, dann sind wir beide zusammen nach Berlin gezogen und so weiter, ja. Ja, und jetzt, wir waren über 55 Jahre verheiratet, erst gerade jetzt, vor kurzem ist er erst verstorben, wir waren 58 Jahre zusammen.
Wahnsinn.
Ja, eine irre Zeit das und schön, ja. Eine sehr schöne Zeit. Wir kannten jeder den Beruf des anderen, jeder hat den anderen akzeptiert und auch wenn ich mal auf Tournee ging oder so, mein Mann war damit einverstanden, er fand das prima, wie ich meinen Beruf durchgezogen habe. Ja, und mein ganzes Leben werde ich ja halt auch vielleicht noch erzählen. Das ist ja alles so ein bisschen kunterbunt gegangen.
Was hat denn dein Mann gemacht?
Mein Mann ist Arzt gewesen.
Ah.
Der hat auch bis fast ins 80. Lebensjahr hinein noch in seiner Praxis gearbeitet. Und ja, das haben wir eigentlich beide gemacht. Eigentlich hat sich unser Leben, sagen wir mal von der Arbeit her und so, überhaupt nicht verändert gehabt. Also wir haben beide jetzt, ich bin dann nur schon noch älter, immer weiter gearbeitet und alles so getan, wie es eigentlich immer war. Ja, gar nicht so aufs Rentendasein und so. Reisen gemacht, gerne Autoreisen und sowas. Ja, wir sind immer da unternehmungslustig.
Aber das Arbeiten könntest du auch nicht aufhören, oder? Das macht dir zu sehr Spaß.
Also ich finde das ganz wichtig. Ja? Das finde ich unheimlich wichtig. Ich arbeite sehr gern, es macht mir sehr Freude. Und solange ich noch gebucht werde, finde ich es sehr toll. Ne? Also was Besseres kann man gar nicht passieren.
Ja, echt wunderbar.
Ja.
Das heißt, ihr seid nach Schwerin wieder nach Berlin gekommen?
Wir sind nach Berlin. Ich war da zwischendurch noch an städtischen Bühnen Magdeburg. Und dann habe ich ein Angebot bekommen vom Rundfunk in Berlin damals als Programmsprecherin. Und das war ein harter Job, weil ich habe fast.
In der Nadiperstraße oder
in der Nadiperstraße? Ja, Nadiperstraße. Und inzwischen waren wir auch verheiratet, haben eine schwerst vermietbare Wohnung bekommen. Also in Wohnung habe ich schon gelebt, das glaubt man gar nicht. Ja? Und immer alles selber ausgebaut und hergestellt, dass man überhaupt drin leben konnte. Also immer nur mit Ofenheizungen, kein Bad und so, wie das so war in den alten Berliner Wohnungen. Ja, und dort war ich dann als Rundfunksprecherin, aber das hat mir nicht gefallen. Erstens habe ich viel nachts gearbeitet, immer angebrochene Nächte, entweder bis tief in die Nacht hinein oder schon mitten in der Nacht wieder angefangen oder so. Außerdem hat es mich gelangweilt. Immer nur so die Programme anzusagen und die Zeit und verbindende Worte zu finden. Ich hatte auch dann eine sehr schöne Sendung, wo Musik für Millionen hieß, mit einem Kollegen. Das waren so besonders schöne Sachen. Ich habe auch Hörspiel damit gemacht, aber da wurden die Sprecher, die nur immer auf dem zu hören waren, nicht so sehr gerne genommen. Da hat man lieber andere genommen. Ja. Aber da wollte ich dann auch wieder weg. Und habe gedacht, ich muss wieder Theater spielen.
Bei dem Radio, hast du denn da Texte bekommen oder hast du selber Sachen geschrieben?
Ja, das war auch wieder alles so. Zuerst hatte ich für meine, hier als ich in Berlin, das war im Deutschlandradio, wie hieß ja Deutschlandsender, da habe ich Texte vorgeschrieben bekommen. Und dann habe ich aber 3 Jahre lang beim Rundfunk Potsdam, siehst du, wo du wieder Potsdam kommt, da habe ich das Frühprogramm gemacht. Aha. 3 Stunden lang immer, erst von 5 bis 8 und dann von 6 bis 9. Und das habe ich vollkommen selbst gestalten dürfen, geschrieben, schön, die Texte und so. Also das war eine sehr, sehr interessante Sache. Außer, dass ich natürlich mal also um 5 Uhr, zuerst sogar um 4 Uhr am Sender sein musste, was natürlich eine Irrsinnzeit ist.
Du musst um 3 aus Berlin los.
Ja, ich bin nicht da. Da habe ich bei meiner Mutter in Babelsberg geschlafen. Und später, als ich einen Sohn hatte, dann habe ich den mitgenommen. Und der hat dann bei meiner Mutter geparkt.
Okay.
Und wenn ich von der Arbeit kam, da sind die anderen erst aufgestanden. Ja, das fand ich dann eigentlich doch sehr schön. Und das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht.
Bist du eine Morgenperson oder eher eine Nachtperson?
Also, sagen wir mal, nicht zu früh. Nicht zu früh.
Das verstehe ich sehr gut.
Lieber abends spät, ja. Also, also um 9 im Synchron, ja, ich mache das. Also ich habe keine vorgegebenen Zeiten. Mhm. Ich bin auch früh schon zugange. Aber wenn ich ein bisschen länger schlafen kann, ist mir das schon sehr angenehm. Und lieber abends dann.
Und dann
abends. Aber es ist ja bei Theaterleuten sowieso, und die sind ja gewöhnt, immer abends zu arbeiten.
Ja, das stimmt.
Aber auch so, als unser Sohn noch klein war, da bin ich auch trotzdem immer früh, waren um 6:30 oder so aufgestanden. Mhm. Mein Mann musste in die Klinik und der Junge musste in die Schule. Und das Frühstück war eigentlich die einzige Zeit, die wir alle miteinander verbracht haben. Denn abends, kam mein Mann erst später und ich war dann schon zum Theater. Wir haben nun fast immer abends zu tun gehabt. Ja, und da war der Frühstücks, das war eine Zeremonie, da konnte man sich unterhalten, da haben wir auch mal ein bisschen Zeit gelassen, also das haben wir so organisiert und das ging immer sehr schön.
Das ist auch was sehr Schönes. Ich habe gerade überlegt, wie das bei meiner Familie war, da war das immer das Abendessen.
Ja.
Wir hatten praktisch früh zu unterschiedlichen Zeit und haben aber versucht, dass wir abends zusammenkommen.
Das ist schön, ja. Ich finde sowas wirklich gut. Das hält die Familie zusammen und man unterhält sich über die Dinge, die gerade wichtig sind oder was einen bedrückt oder was, woran man Freude hat.
Ja.
Also das muss schon sein. Und auch unser Sohn fand das immer wunderbar. Ja. Und ja, das haben wir immer beibehalten.
Es ist so eine sanfte Struktur irgendwie, die ist nicht so aufdringlich, sondern das ist ja was, man muss ja eh essen, aber wenn man das zusammen macht, dann...
Ja, es ist so locker und man unterhält sich dabei. Also ich kenne Familien, in denen die Kinder nicht reden durften beim Essen. Das fand ich furchtbar. Da ist immer, beim Essen wird nicht gesprochen. Da habe ich mal gedacht, sind die denn irre? Das ist doch gerade das, wo man also kommunizieren kann, ja, wo man miteinander sprechen muss. Und da kann man doch nicht sagen, beim Essen wird nicht gesprochen. Das ist doch die schönste Zeit überhaupt.
Ich kann sagen, das kann ich auch nicht verstehen.
Nee.
Aber ist dein Sohn denn immer mal mit zur Arbeit gekommen, irgendwie zu den Theatern und so? Also ich glaube, ich wäre sofort mitgegangen.
Also der war ein ganz, ganz reger Theatergänger. Erstmal habe ich ihn oft mitgenommen. Schön. Ich habe ja auch in mehreren Inszenierungen Regieassistenz gemacht und dann mit dem Langhoff. Da habe ich auch 3 Sachen gemacht. Und der war immer dabei und dann saß er oft in der Regieloge und hat genau geguckt, und da er die Stücke schon 10, 20 Mal gesehen hat, wusste er genau, und da war was nicht richtig und das war auch nicht und so. Der hat das sehr eingeschätzt. Und dann später, als er etwas älter wurde, da hat er dann Programme verkauft und Platzanweiser gemacht und so. Schön. Und also er war immer im Theater, ja, und kannte auch alle Leute. Aber er selber hat zwar als Kind in ein paar Inszenierungen mitgespielt und war ganz stolz, als er sich dann auch verbeugen durfte. Also, aber für seinen Beruf, das wollte er nicht.
Ja, interessant. Das passiert ja manchmal, dass er... Schauspieler, Eltern das so immer so antipsen und dann passiert es dann doch irgendwie zu unbestimmten Zeitpunkt, dass es dann passiert.
Aber nee, ist nicht. Er ist sportlich. Also mein Mann war in der DDR, wie hieß es, Jugendmeister im Hochsprung. Und also ein toller Sportler, allerdings nachher, wo er im Beruf war, hat er das überhaupt nicht mehr gemacht. Aber der Sohn ist eben auch sehr, sehr, sehr sportlich und hat das dann auch zum Beruf gemacht, ja.
Also Berufssportler
Lehramt, Lehramt studiert, mit Geografie und Sport. Und hat dann aber 2 Frauen Fitnessstudios eröffnet und ist gar nicht in die Schule gegangen. und das hat ihm auch Spaß gemacht.
Schön.
Spaß, ja.
Okay, also ich bin abgebogen zwischendurch. Wir waren beim Rundfunk. Du warst gerade beim Rundfunk und bis danach wolltest du aber wieder zu Theatern.
Ja, wollte ich wieder zum Theater. Da habe ich dann erstmal so gastiert an verschiedenen Theatern. Und dann bekam ich das Angebot vom Albert Hetterle, bei ihm zu arbeiten, und zwar in so einer, wie soll ich sagen, zweiteiligen Aufgabe. Einmal als Schauspielerin, aber auch als Regieassistentin und Abendregisseurin. Und das habe ich gemacht, und das war über lange Zeit auch wirklich sehr interessant. Da habe ich auch viel mit Thomas Langhoff zusammengearbeitet, seine tollen Inszenierungen mitgemacht. Und war auch, da er ja nicht an unserem Theater war, sondern ich war ja 11 Jahre am Maxim-Gorki-Theater, da hatte ich dann immer die Dinge umzubesetzen und abends da zu sein und so. Also es war eine wirklich interessante Sache. Aber dann hatte ich irgendwo, war dann mal eines Tages die Zeit vorüber, und dann sind mein Mann und ich von einer Westreise nicht mehr zurückgekommen in die DDR.
Da kommen wir gleich noch hin. Was ist denn eine Abendregie? Was
eine macht Abendregie denn? Ist, dass der Regisseur, also das ist, dass entweder der Regisseur selbst oder der Regieassistent sind dort und sitzen auch, also im Gorki war das zum Beispiel sehr streng genommen, sitzt in der Regieloge und beobachtet die Vorstellung, was ist gut, was nicht, wo entgleist sie etwas. Und ich muss sagen, wir haben ja viele Vorstellungen über 10 Jahre und länger gespielt, und die sind wirklich bis zum Schluss ganz sauber geblieben. Also nicht, dass da jetzt, es ist ja manchmal so, dann macht jeder, was er will oder so. Nee, das war da gar nicht. Das waren wirklich tolle Vorstellungen von Anfang bis Ende. Und dafür ist auch der Regieassistent, der dann auch bei Umbesetzung, da wurde ja sehr viel umbesetzt, wenn jemand erkrankt war, ehe die Vorstellung ausfiel und die Leute nach Hause geschickt wurden oder was sehen mussten, was sie gar nicht sehen wollten, wurde dann lieber umbesetzt, und das habe ich dann gemacht. Ja, und das hat alles sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr anspruchsvoll.
Ist es dann ein strenges Theater? Also ich will, wenn es praktisch immer so gleich geblieben ist, klingt es...
Ein strenges Theater, nee, es waren alles gute Leute und engagierte Leute, und die selber daran interessiert waren, dass ihre tollen Vorstellungen, denn da gab es ja wirklich unglaublich tolle Vorstellungen, wo die Leute auch aus dem Westen hinkamen und sich das angucken. Also zum Beispiel, wir haben hier einen Flug übers Kuckucksnest, das war eine glänzende Aufführung, und ich muss schon sagen, dass da standen die Leute wirklich, also 100 Meter weit in der Schlange, um Karten zu bekommen. Und war der Hürrich, spielte damals diesen Indianerhäuptling. Wie ist der Mann, jetzt komme ich schon gar nicht mehr auf den Namen. Naja, also das waren wirklich Goodson, Jörg Goodson, spielte den McMurphy. Also das waren schon wirklich sehr, sehr, sehr interessante Sachen, ja. Oder dann hier Sommernachtstraum, ja, Shakespeare, der war umwerfend gut. Aus allen Richtungen kamen die Schauspieler oben durch die Decke. Und also das war schön. Ganz, ganz, ganz schön, ja. Aber sie waren eben auch alle sehr bemüht, die Vorstellungen gut zu erhalten. Ja. Und das kann ja ganz schnell weglaufen, wenn dann einer nicht mitzieht und seine eigenen Dinge da macht. Dann ist etwas ganz schnell kaputt.
Wie ist denn das, weil du gerade schon gesagt hast, dass ihr dann aus einer Besuchsreise nach West-Berlin nicht mehr zurückgekommen seid. Wie war denn das in der DDR zu leben für dich?
Es ist sehr unterschiedlich. Einerseits kann ich nicht sagen, dass ich da nur unglücklich war oder sowas. Viele Sachen waren sehr gut, zum Beispiel mit der Kinderbetreuung. Ja, da muss ich wirklich sagen, also ich kann noch mal heute noch nicht verstehen, wenn hier Kindergärten von 9 bis 15 Uhr geöffnet haben. Da kann ja gar keiner arbeiten. Und da in der DDR die meisten Frauen ja gearbeitet haben, waren die Kindergärten wirklich top. Also die wurden um 6 oder so geöffnet, und das ging bis abends spät, sodass auch eine Verkäuferin oder selbst eine Ärztin oder so noch gut damit mit ihren Kindern leben konnten. Wir hatten das Glück durch meinen Beruf und den Beruf meines Mannes, dass wir in einen Kindergarten kamen, der eigentlich 24 Stunden geöffnet war, wo das Kind auch hätte schlafen können. Wir haben das so gut wie nie genutzt, also vielleicht ein, zweimal. Aber da wäre es es auch möglich gewesen, wenn ich abends Vorstellungen hatte und mein Mann Nachtdienst in der Klinik, dass er hätte da übernachten können. Das war gut. Und die haben selber gekocht und es waren kleine Gruppen. Also diese Sachen waren sehr schön. Oh, wir haben auch schön gefeiert und die Opernbälle in der Staatsoper, die waren wunderbar. Also das war, es ist nicht so, dass wir unglücklich waren. Mode haben wir uns selber beschafft, indem dann irgendwelche Schneiderinnen oder Bekannten dann Modehefte mitbrachten. Und es wurde sehr viel selbst genäht. Mhm. Ja. Und dadurch waren wir also modisch eigentlich ganz...
Kannst du selbst nähen oder hast
ich du... Ich nicht, nee. kein bisschen. Okay. Nee, da bin ich völlig geniete. Alles, was so handwerklich ist, das ist nicht so meins.
Okay, aber du kannst Leute, die dann praktisch, du konntest was raussuchen, dann hat man unter der Hand
so Sachen genäht. Ja, dann haben sie das gerade Schneiderin und die haben das ja wunderbar nachher. Also ich muss sagen, wir waren eigentlich gar nicht schlecht angezogen, ja.
Ja.
Nur so in den Geschäften hat man das weniger zu kaufen.
Ja, na klar.
Naja, aber es gab so, ich will jetzt gar nicht über so verschiedene Sachen, aber wir haben wirklich Sachen erlebt, wo man dann sagte, Schluss, es ist genug, wir wollen hier nicht mehr leben. Ich hatte ja schon das Glück, dass ich mit dem Gorki-Theater viele Gastspiele hatte, ja, in Westdeutschland. West-Berlin war ja immer ausgenommen als besondere politische Einheit, da durfte man ja nicht hin. Aber ansonsten hatte ich schon das Glück, dass ich in Westdeutschland war und diese Tourneen hatte.
Wie ist denn das da für dich gewesen? Ich frage das ja, weil ich kenne die DDR-Zeit ja gar nicht mehr. Ich bin 91 geboren, das heißt, ich kenne das gar nicht, ein geteiltes Land. Wie ist denn das für dich aus Ost-Berlin? In einer westlichen Stadt zu sein, da aufzutreten. Hattet ihr überhaupt Zeit, in die Stadt zu gehen oder wart ihr eigentlich dann immer in den Theatern? Oder wie
also
ist
das war immer anders. Erstmal, also ich war ja nicht fremd in West-Berlin oder so. Ich war ja damals immer dem Westen gewöhnt, denn bis zum Bau der Mauer pendelte ich immer nach West-Berlin und so. Das war für mich selbstverständlich. Ich hatte zwar kein Westgeld, aber komischerweise war das alles nicht wichtig. Mhm. Also ich denke mir heute manchmal zurück, ich kam mir nie arm vor oder dass ich ihm sage, ach, ich möchte das, warum habe ich gebe. Nee, damals stand der Kurs 1:5 von der Ostmark zur Westmark. Also man musste ein unheimliches Geld für alles bezahlen, wenn man sich manchmal ein Pullover oder sowas kaufen wollte. Ja? Nee, das war es nicht. Und als ich dann rüberreisen durfte mit denen, es war für mich eigentlich alles gar nicht so neu.
Okay.
Den Kuhdamm zum Beispiel, den konnte ich ja damals noch nicht sehen, denn in West-Berlin durfte man ja nicht. Aber ansonsten hatten wir mit Albert Hettele einen wunderbaren Intendanten, der uns nicht wie die kleinen Affen da zusammengefercht, sondern hat gesagt, Kinder, wir sind da, ihr wisst, da ist Vorstellung. Ihr könnt gerne auch mal Besuche machen und dann, wir möchten nur wissen, wo fahrt ihr hin, damit wir wissen, wo wir euch erreichen können im Notfall, falls eine Programmänderung ist. Seid pünktlich wieder da und dann könnt ihr wirklich hier machen, was ihr wollt. Und das war sehr großzügig und sehr, sehr menschlich, fand ich. Und er hat mir ja auch selber mal genehmigt, dass ich in West-Berlin aussteigen durfte, was streng verboten war. Ja, ich habe gesagt, mit meiner uralten Tante, die war damals schon über 80 und ein ganzes, die aber nicht mehr selber fahren konnte, reisen konnte, die wollte ich gerne besuchen. Und da hat er gesagt, gut, fahr hin, sprich nicht drüber und sei pünktlich abends, spätestens um 10 wieder zurück in Ost-Berlin. Und das habe ich auch gemacht. Und also das war für ihn ein großes Entgegen. Und dann hat er gegen seine Vorschriften, aber er war eben Mensch. Ja? Also ich fand ihn wunderbar. Er war zwar sehr politisch, aber er ist, das war seine echte Überzeugung. Und er hat sich immer fantastisch, finde ich, verhalten.
Das ist schön. Hast du denn da, wenn, ja, trink mal einen Schluck, du redest die ganze Zeit und ich lasse dir so wenig Raum zum Atmen. Aber man hat dann schon Sachen mitgenommen von den Gastspielen?
Also natürlich, ja. Wir haben unser Geld ja gespart. Mhm. Ja, das war ja wirklich, wenn man überlegt, wir haben dann Büchsen mitgenommen und alles sowas, sodass man sich dort hauptsächlich ernähren konnte und mal Banane gekauft, aber ein Restaurant oder sowas wäre gar nicht drin gewesen, und haben eisern die Diäten gespart, um dann ein paar schöne Sachen für die Familie, für den Sohn oder für den Mann oder für sich selber zu kaufen. Mhm. Also das haben wir schon, da haben wir nur immer Angst gehabt, wenn wir dann durch die Grenze müssen. Kontrolle, ja, was, dass da um Gottes Willen nichts beschlagnahmt wird oder so. Das wäre ja schon hart gewesen.
Ja, das heißt, man hat die Sachen tatsächlich dann versteckt und...
man hat so die, wir hatten wirklich manchmal, also ich weiß nur, als ich von dem einen Gast bekam, da hatten wir die riesen Koffer, weil ja auch dann waren noch ein paar Sachen, so ein Kleidungsstück, ein bisschen größer und so.
Ja.
Man konnte sie eigentlich gar nicht anheben. Also für mich waren die viel zu schwer.
Mhm.
Aber wir mussten, wenn wir durch die Grenze waren, eine Riesentreppe hochgehen.
Mhm.
Und diese Riesentreppe, da habe ich die beiden Koffer angehoben und zack, zack, zack rauf. Ich habe gedacht, das ist unmöglich. Normalerweise kriegst du die gar nicht einen Zentimeter hoch. Und da habe ich sie die ganze Treppe hoch, weil ja, man wollte doch die Dinge haben. Und das war so ein Wunschdenken, ja, natürlich. Trotzdem hat mich das eigentlich nie so überwältigt. Das Angebot war groß, aber ja, also so wichtig war das eigentlich gar nicht für mich.
Interessant.
Der Grund war, weshalb wir dann in den Westen gegangen sind, der war eben ganz, ganz anders. Dass ich will jetzt auch nicht diese Einzelheiten da sagen, die ich in meinem Buch auch mal ausgeweitet habe.
Ja.
Aber dieses ständig doch beschwitzelt werden, ständig, wenn man telefoniert, dass Briefe verschwunden waren, dass unser Kontolaufen verschwunden war. Und ja, also immer kontrolliert wurde. Ja, ja, also immer kontrolliert wurde alles. Und eben, dass wir nicht reisen durften. Wir sind zwar auf eigene Initiative mit dem Auto immer nach Bulgarien gefahren. Das haben wir schon damals gemacht, dann 3-4 Tage unterwegs gewesen. Mhm. Fast nur über Landstraßen, denn damals waren die Autobahnen ja noch gar nicht ausgebaut. Und das war auch wunderschön. Und das haben wir alles schon so selbstständig gemacht. Wir waren da immer schon ein bisschen mit Eigeninitiative.
Ja.
Ja. Und dann später, für uns war ja alles, waren ja weiße Flecken. Als ich in den Westen kam, da kannte ich ja nichts, weder Italien, Frankreich, Schweiz, nichts davon. Und das war unsere erste, so, das war das Erste, was wir gemacht haben, als wir ein bisschen Geld verdient haben. Und dann unsere Urlauber hatten, wirklich den Westen zu erkunden. Ja, da haben wir wunderbare Autoreisen gemacht. Und die haben wir bis zum vergangenen Jahr noch. Ja, da sind mein Mann noch nach Südfrankreich im Auto gefahren. Also ja, das ist etwas, was wir beibehalten haben. Die Freude nicht am Ziel, sondern an der Reise an sich, ja. Das war schön, abends irgendwo noch gar nicht wissen, wo man anhält, an einem Landgasthaus irgendwo anzuhalten, sich abends gemütlich hinzusetzen, Glas Wein zu trinken, schön zu essen, dann zu schlafen und morgens wieder weiterzufahren. Das fanden wir wunderbar.
Mhm. Ja klar, das ist ja auch eine schöne Art von Freiheit, die man dann hat.
Ja, und das hat uns doch auch sehr, sehr gefehlt. Mhm. Natürlich ist uns diese ganze Geschichte wirklich sehr schwer gefallen. Mhm. Wir haben ja auch liebe Freunde zurückgelassen.
Ja.
Mit denen haben wir uns aber, das war ja, wir sind ja 2 Jahre vor Fall der Mauer gegangen und haben ja wirklich alles zurücklassen müssen, aber absolut alles, weil wir nur für 3 Tage Besuch bei der Tante Sachen mitnehmen konnten.
Mhm.
Und alles wurde beschlagnahmt. Selbst unser Sohn durfte ja nichts mehr nehmen. Und er ist ja zurückgeblieben. Der war ja 19 Jahre damals. Das hat mir aber besprochen, dass wir nie als Familie, hätten wir nie Besuchserlaubnis bekommen. Und dass er dann hinterher kommt, das hatten wir aber alles geklärt. Und er hat auch gesagt, mach das. Wir kommen nie zusammen hier weg. Und naja, dann fiel aber die Mauer. Und damit hätte sich das ja dann erledigt.
Interessant, also ihr hattet schon, das war eine geplante Sache, ihr hattet den Besuch angemeldet und wusstet, ihr kommt nicht mehr zurück.
Ja, aber erst als wir die Genehmigung hatten, also so vorher hatten wir eigentlich gar nicht vorbereitet. Nee, das war eigentlich, das war immer ein Wunsch, aber der Wunsch war eigentlich so unerfüllbar. Und nur weil ich schon Reisekader war, Reisekader, das ist auch so ein Wort, ja, ja. War durch diese Gastspiele, haben wir das erste Mal eine Reise zu zweit bekommen. Wir durften zwar schon mal vorher nach Jugoslawien reisen, ja, und das war schon sehr interessant und sehr außergewöhnlich, da kamen wir ja auch zurück. Aber so in den Westen, nach Westdeutschland noch nicht, oder West-Berlin sogar, ja. Ja.
Und dann kommt man da an. Und was passiert denn nach den 3 Tagen, wenn man da...
Na, es ist so, also als wir rüberkamen, hat mir meine Freundin Rothraut, mit der ich ja über diese ganzen Jahre immer noch befreundet geblieben bin, angeboten, dass wir die ersten 3 Tage bei ihr wohnen. Da habe ich gesagt, pass mal auf, ihr könnt bei mir wohnen jetzt, überlegt es euch nochmal genau, ob ihr zurück wollt oder nicht, und dann könnt ihr entscheiden. Und das haben wir auch gemacht, und da haben wir und nach 3 Tagen sind wir wirklich durch das Lager Marienfelde. Das haben wir richtig so erlebt, und ja, das, aber komischerweise hat uns das alles nicht belastet. Wir sind ja, mussten ja tagelang, saßen wir immer vor irgendwelchen Türen, immer mit denselben Leuten, weil ja alle durch dieselben Wege mussten wir Arbeitsamt und Arzt und Befragung und die ganzen, wie heißt das, die Geheimdienste und sowas. Von allen wurden wir befragt und so weiter. Aber da wir zu zweit waren, war das eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ja. Wir haben das auch nicht als schwierig so angesehen. Natürlich waren da auch Leute, die nicht in Ordnung waren. Und wir haben immer gesagt, unser Sohn weiß es nicht. Ja, ja, da haben wir eisern dran festgehalten. Weil man immer sagt, ach, kannst du doch hier erzählen. Nee, das war richtig, dass wir, denn später hat sich herausgestellt, dass wir mit Spionen da durchsetzt war. Und als wir so 2 oder 3 Tage in dem Lager waren, erwartete uns vor der Lagertür ein Herr, der sagte, ja, der ist ein Kollege von meinem Mann und so.
Ja.
Und ja, ja, wir sind jetzt schon ein paar Wochen hier und so was. Und hat versucht, mit uns so zu sprechen und so ein paar Auskünfte auch bekommen. Und das war auch jemand von der Staatssicherheit, der uns ausgefragt hat. Denn 2 Stunden später wussten die in seinem Betrieb und bei mir im Theater, dass wir nicht mehr zurückkommen würden, nicht, dass wir da im Lager sind. Also der hat das versucht. Und als wir später unsere erste Wohnung, also wir hatten dann versucht, nach ein paar Wochen ganz schnell eine eigene Wohnung zu bekommen. Das war sehr schwer. Also von staatlicher Seite hat man uns da überhaupt nicht helfen können, da wären wir noch ewig in dem Lager geblieben. Und wir haben dann an Zeitungsannoncen geguckt und auf eigene Initiative uns eine kleine Wohnung besorgt, die war damals gegenüber der Deutschen Oper. Und ja, das war von ehemaliger Puff, wie wir später dann hörten. Aber die war sauber und ganz nett, nicht für die Dauer gedacht, aber da konnte man überhaupt erst mal leben.
Ja,
ja, und da hat uns dann schon jemand angerufen, der direkt hinterhergeschickt war und wollte mit uns sprechen. Also der hat durch meine Tante, die wir angeben mussten als Besuchsadresse, da hat er unsere Adresse erfahren, und meine Tante, nichts ahnend, dass das nicht ein guter Freund ist, wie er sich ausgab, hat ihm unsere Telefonnummer gegeben. Na, da hat er uns erreicht. Und dann wollte er uns besuchen und uns, du musst dringend mit uns sprechen, haben wir gesagt, nicht bei uns, aber in einem Restaurant, gut, meinetwegen. Und naja, und dann hat er versucht, uns zurückzuholen und einen Brief von unserem Sohn mitgebracht, kommt doch unbedingt zurück und so und so. Aber wir ahnten, dass der diktiert war, und so war es der ja auch. Der wurde vorher unserem Sohn diktiert und der hat ihn dann geschrieben.
Es war handschriftlich dann?
Ja, 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 ja. Aber wir waren fest überzeugt, dass wir nicht zurückkommen. Wir hätten ein Auto mitbringen können und so, aber keine Schulden. Aber wir sagten, nein, die Entscheidung steht fest. Und dieser Mensch, das war ein Kollege meines Mannes, hat derart ekelhaft über uns nachher berichtet. Also ich muss sagen, dieser Brief, also das, was ich in die Stasi-Aktion habe.
Du hast sie gelesen?
Es war unglaublich, ja, diese Möchtegern-Schauspieler, nie werden die Arbeit kriegen, hier werden sie immer rumsitzen und so, aber aufs Fieseste, ja, und das, ja. Wir waren sehr freundlich mit dem und hätten ihm das auch nicht zugetraut, aber also. Das war ein Bericht, ich muss sagen, also, den muss man richtig ausstellen, ja, voller Gemeinheiten, ja, also das, nee, das war auch wirklich abstoßend.
Wann habt ihr, also ist interessant, also ihr habt euch die Stasi-Akten angeschaut?
Ja, ja, aber es ist ja kaum was da gewesen von uns, obwohl ganz viel da sein müsste, aufgrund all der Dinge, die wir gemacht haben und so. Ja. Sind nur die letzten Sachen, wo wir in den Westen gegangen sind, nur diese Akten sind da, alle anderen sind nicht auffindbar. Die sind irgendwo zerfleddert, zerschleddert, zerschleddert. Ja.
Abhanden gekommen, interessant.
Ja, ja. Und da waren aber auch, in dieser Zeit waren auch Berichte von Kollegen von mir und sowas. Aber da konnte ich gar nichts gegen sagen. Die haben ganz konkret, ganz sauber die Dinge, wie sie wirklich waren, ohne Schmutz, ohne irgendwie jemanden kaputt zu machen oder so, ja. Während also diese anderen Sachen, das hat uns schon sehr verletzt.
Aber wurdest, also... Vielleicht ist das eine doofe Frage, aber du wurdest nie gefragt, ob du da irgendwie auch sowas über die Kollegen sagen würdest?
Nee, niemals. Das ist
interessant.
Niemals, nee, nee. Gott sei Dank, meine Mutter wurde mal angesprochen daraufhin, das hat sie uns erzählt. Und das hat sie aber gleich meinem Vater gesagt.
Ja.
Und da durfte sie ja nicht drüber sprechen und damit war die Sache gelaufen und... Mein Vater hat sich dann auch gleich an eine Stelle gesagt, also meine Frau nicht und so. Da ist auch nichts drauf passiert, also sie hat das nicht gemacht, ja.
Wahnsinn.
Wie ist es? Schmeckt gut,
ja. Ja, freut mich.
Ja.
Wie hast du denn dann Arbeit gefunden?
Ja, das war eigentlich ganz schön. Synchron. Das ging eigentlich ganz schnell. Ich habe dann auf der Straße mal einen Kollegen von uns waren ja öfter mal auch Kollegen im Westen geblieben.
Ja.
Jürgen Klucker traf ich auf der Straße und er so, Mensch, du hast doch immer synchronisiert. Ich habe also schon in der DDR ganz viel synchronisiert. Und komm doch mal, versuch doch mal, kannst du ein bisschen Geld verdienen und sowas. Ne? Und das hat er hat mir die ersten Takes besorgt. Und dann musste ich so quasi da vor einem Altkollegen beweisen, dass ich das kann. Und dann lief das eigentlich da hintereinander weg. Dann bin ich da gut eingestiegen. Und beim Schauspiel war es so, dass Rotraud Schindler eine Sache angeboten bekam in einem Off-Theater. Sie hatte aber andere Aufgaben, konnte das nicht. Und rief mich an und sagte, weißt du, willst du nicht da spielen? Das gibt zwar kein Geld, aber das ist eine tolle Rolle. Und du hast die Chance, dich hier vorzustellen. Und in diese kleinen Theater kommen ja auch wirklich die Intendanten und Regisseure und gucken, weil das war zu der Zeit wirklich noch ganz anders. Und da habe ich das gemacht. Das war der Wetterpilot von Heidenreich, ein ganz tolles Stück. Ging da um diese Atombombenabwurf damals in Japan. Und also das war wirklich sehr schön. Ich hatte eine Doppelrolle, die wirklich, wo ich alles zeigen konnte. Also das war ein ganz breit gefächerte und hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und es waren ganz liebe Kollegen, ja, die mich da also sehr herzlich aufgenommen haben. Und da kamen auch wirklich dann die Intendanten und so in die Vorstellung und dadurch habe ich sofort nahtlos meine sämtlichen Engagements bekommen. Ich habe nie irgendwo vorsprechen müssen, außer einmal, als ich bei den Vaganten gespielt habe, hier unter den Lettern des Migränenwaldes, von Tardieu, ein ganz verrücktes Stück, das heißt, das waren 5 Stücke, und wo ich dann so tolle Rollen hatte. Und mit einem großen Erfolg. Und da wurde ich plötzlich angerufen, dass Peter Stein mich gerne für eine Sache mal kennenlernen würde und so. Und dann habe ich da auch vorgesprochen. Das war das einzige Mal. Und dann stellte sich heraus, dass die Vorstellungen, die schon bei ihm geplant waren, die aber auch bei den Vaganten schon geplant waren und die konnte man auch nicht umbesetzen. Das war zu sehr ineinander verzahnt. Dass sich das überschnitten hat und da
bist du deswegen konnten wir
nicht, hat er auch gesagt, ja, ich kann ja nicht vertragsbrüchig machen, das können wir nicht machen. Ne? Und daraufhin musste ich bei Peter Stein leider verzichten. Naja, gut, das ist eben, sind solche Sachen laufen so, aber diese Inszenierung dort bei den Vaganten war schon fantastisch, war schon wirklich gut. Ja. Naja.
Und da hast du, aber du hast auch für Filme gespielt. Du bist ja auch vor der Kamera gewesen.
Ja, aber doch verhältnismäßig wenig, da ich fast immer Theater gespielt habe. Also auch, weiß ich, am Kudamm und beim Renaissance-Theater und bei den Vaganten und Hansa-Theater und also wirklich, also die Breite bei, und dann auch in Köln und Hamburg und München. Also ich hatte wirklich wunderbar zu tun. Da konnte ich kaum filmen. Und da habe ich zwar so Peter Strom oder ein Heim für Tiere, Praxis Büdeburg, da habe ich schon so kleine Rollen dann gespielt. Aber das war eigentlich nicht so, da habe ich auch keinen Fuß reingekriegt. Heute würde ich gerne was machen als Alte. Aber nee, keiner kennt mich, keiner nimmt mich. Das ärgert mich manchmal. Ich war da, shit, jetzt könntest du doch so schön was in im Fernsehen machen oder so. Aber da, das haut nicht hin. Da.
Aber da komme ich gerade auf eine Idee, von wegen keiner kennt dich. Ich habe hier was von der Nina bekommen.
Ach.
Kennst du das?
Na, der Enkelschreck, der Rap. Genau, ich bin verrückt. Ja. Oh, Enkel. Ja, ich habe einen Rap gesungen.
Das stimmt.
Das war was Verrücktes. Ja, vor ein paar Jahren, da kriegte ich plötzlich einen Anruf. Da fragte man mich, ob ich nicht Lust hätte, einen Rap zu singen. Ja. In meinem Alter, Rap, ja, ich kenne ja kaum einen Rap. Also, das ist so nicht meine Altersgruppe. Und da dachte ich aber, naja, warum soll ich nicht? Das war deutschlandweit ausgeschrieben und von der ARD. Die wollten da mal was auf die Neues auf die Beine stellen. Ja, dann habe ich das auch wirklich gemacht und dann habe ich das bekommen und dann haben wir das mit einer Hamburger Truppe aufgenommen. Mhm. So eine Schnellsprechübung ist das ja. Und das Ding ist ja losgegangen wie eine Rakete. Also in der ersten Zeit haben schon ein paar Millionen Leute das runtergeladen und heute noch, wenn das jemand hört, das verbreitet sich sofort. Ja, das ist, das Ding ist auch wirklich gut.
Ist einfach Wahnsinn. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, dass ich glaube 2,7 Millionen Klicks sind es bei YouTube und wir haben das auch nur zufällig entdeckt, als wir bei deiner Lesung waren.
Ach so,
In der alten Kantine von der Lauscher Lounge. Und da hattest du das vorgelesen und wie so, ja, das müssen wir jetzt echt mal anschauen. Das heißt ja Asset auf Rädern. Und das ist ja auch wirklich einfach, es ist optisch gut gemacht und du machst es ja auch einfach fantastisch und es ist witzig geschrieben. Es ist echt schön.
Es ist toll geschrieben, muss ich sagen, und hat mir auch einen Heidenspaß gemacht. Und das ist ja frech, also der Text, also, aber eben gerade, dass das die Oma macht, das ist schon, die über 80-jährige Oma. Die da rappt. Ja, ich habe das ja sogar in Köln beim Rundfunktag vor ein paar Jahren, da habe ich das auch live gemacht.
Ich wollte das nämlich tatsächlich auch fragen. Du hast es einmal live gemacht, weil es ist ja, das ist ja so schnell.
Wie, das ist ein Geschrei.
Sehr schön.
Aber die haut da Sachen raus, die sind schon, ach, das ist schön. Das Ding hat mir selbst gefallen. Da dachte ich, das ist schön, dass ich das machen durfte. Ja, oder auch mit den drei Fragezeichen, diese Tournee, das war auch.
Der seltsame Wecker, oder?
Ja, und zwar war das ja so, als ich das Angebot bekam, waren mir die drei Fragezeichen gar nicht bekannt. Ich muss das gestehen, weil ich bin ja im Osten groß geworden. Und war ich eigentlich aus dem Alter so raus, der drei Fragezeichen. Und ich kannte sie nicht und wusste gar nicht, was mir da in den Schoß gelegt wird. Und dann habe ich diese tolle Tournee mitgemacht, wo wir immer so mit 8.000, 10.000 zuschauen. Ja. Und dann hier sogar an der Waldbühne, wo wir den Rekord für das Guinness-Buch geschlagen haben.
Ich war auf der anderen Seite, ich war im Publikum dabei.
Und es war so schön, weil da sitzen alle Altersgruppen im Publikum und sie mit so großen Augen und sie hören zu und sie kennen jeden Satz, der aus irgendeinem Stück ist. Es ist irrsinnig. Also das habe ich ja noch gar nicht gewusst, was mir da in den Schoß gelegt wurde. Und das war eine wunderschöne Tournee mit ganz lieben Menschen. Und von Anfang bis Ende war das harmonisch und sehr, sehr, sehr nett. Das hat mir viel Spaß
gemacht. Ist das ähnlich wie Theater für dich? Oder wie ist
das ist ein großer Unterschied. Mhm. Also Theater, da habe ich ja auch Tourneen gemacht. Das ist so vor 300 Leuten spielt man da an. Da ist man ein kleines Team und mit einem kleinen Bus und sowas. Und hier war das ja alles, das ist ein Unterschied, ob du abends vor 8.000 spielst oder vor 300. Und es ist, das Ganze war so viel großzügiger. Klar, ich kannte Tourneen. Aber in diesem Ausmaß und dieser Ausstattung. Und es war auch so schön, dieses Catering und so. Mhm. Es war alles so lieb. Es war auch die ganzen technischen Kollegen. Das war eine große Harmonie. Schön. Und hat uns allen, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, das war eine ganz tolle Geschichte.
Das ist ja auch was sehr Einzigartiges, dass man sowas machen kann mit, ja. Mit einer auditiven Geschichte eigentlich, ja, dass man also, dann ja, vor war, Leuten auftritt und ja, sind es so viele.
Und die, gerade auch dieser seltsame Wecker hatte, der war, finde ich, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Und hier in der Waldbühne, das war ja mit diesem großen Kardiak, wo die Jungs auf die Bühne kamen. Also, das war schön. Das war also alles. Und wie die da getanzt und gesungen haben. Ja, das ist ja mehr als nur am Mikrofon stehen. Richtig, das war ja wirklich Toben, mit Spielen und so. Und da hatte ich ja auch drei wirklich schöne Rollen. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Hm. Ja, ja, das sind so Sachen, das sind so Lichtblicke im Leben. Und man sagt, da durftest du etwas erleben. So gerade auch auf der, als ich so runterguckte auf der Waldbühne, von der Waldbühne, diese Menschenmassen, ja, und das ist alles so friedlich und schön und locker und ja, einfach nur schön.
Es ist interessant, dass du die drei Fragezeichen nicht kanntest, weil das heißt, natürlich sind auch alle Kinderhörspiele aus der Zeit, die nicht so geläufig gewesen, aber jetzt bist du bei der Bibi Blocksberg,
ja, diese, kannte ich auch nicht.
Die alte Hexe, wie heißt sie?
Manja.
Manja, genau. Mhm. Und bei Benjamin Blümchen,
die Großmutter.
Genau.
Ja, ja.
Ja, na, interessant. Du,
die kannte ich auch nicht, weil wir hatten auch nicht so, wir hatten auch eigentlich keine Westverbindung so, die uns mal solche Sachen mitbrachten oder so.
Sind ja auch alle erst in den späten 80ern oder ja, Anfang des, Ende der 70er erst dann so gekommen.
Ja, ja, aber es hat uns niemand auch mal sowas mitgebracht. Also deshalb kannte ich das auch nicht, ja. Hm. Und dass ich dann gerade in diesen Sachen spielen kann, das war natürlich, das ist sehr schön. Da habe ich vieles durchgelernt, ja.
Kannst du eigentlich Präferenzen, also gibt es irgendetwas, wo es dich mehr hinzieht? Eigentlich mehr Theaterbühne oder eigentlich am Mikro? Oder ist es...
Theater.
Ja?
Mein Leben ist Theater. Ja, ich würde so gerne wieder Theater spielen. Zuletzt habe ich ja hier beim Dieter Haller von im Schlossparktheater da Lady Killers gespielt. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Ja, aber nur so eine Rolle wird nicht so oft genommen. Oder ich weiß nicht, es ist ja auch so ein großes Theatersterben in Berlin. Ja, also es ist so, so traurig, wenn jetzt noch die Kudammbühnen weggehen und die Volksbühne ist weg. Und das ist, es wird immer weniger, ja. Und das ist schwierig. Und alles zieht es nach Berlin. Natürlich, in meiner Altersgruppe sind gar nicht so viele, aber es sind alle Intendanten sind weg. Alles neue Intendanten, neue Regisseure. Die kennen mich ja gar nicht mehr. Ja? Alle, mit denen ich gespielt habe oder bei denen ich gespielt habe, ob das der Spier ist oder hier der Behrendt oder irgendwie, die gibt es ja nicht mehr. Nicht? Und das ist sehr schade. Jetzt ist eine neue Generation da. Ich würde gerne mit jungen Leuten arbeiten. Ich habe ein gutes Verhältnis, habe auch viel gemacht für die Hochschule, für die Filmhochschule. Da habe ich ja auch so, die haben mich mal wieder angesprochen. Oder jetzt ein junger Kollege, der ein Hörspiel geschrieben hat. Und da habe ich die Großmutter gesprochen. Ja, ich mache das sehr gerne, auch ohne Geld oder mit wenig oder so. Das ist mir schon wichtig. Aber ja, überhaupt fast arbeite ich ja nur mit jungen Leuten. Und ich fühle mich da wohl und ja.
Das ist gut, ich habe jetzt gerade nur überlegt, es gibt ja gar nicht so viele, also ich kann es ja nur aus der Hörspielwarte sagen, da gibt es ja sowieso schon immer weniger Frauenrollen. Warum dass sich, also es ändert sich langsam, aber es ist doch noch spürbar.
Ja.
Und dann sind es ja meistens mit 20er, mit 30er Frauen.
Genau,
das ist ja eher
ganz genau.
Auch noch
so
ein Problem.
Olle gibt es doch kaum. Also wenn man so die französischen Filme sieht oder so, gibt es auch für ältere wunderbare Sachen. Da habe ich ja diese 95-jährige Giselle Casadesus synchronisiert in, wie hieß der Film? Oh Gott, Labyrinth der Wörter.
Genau.
Und mit dem Depardieu zusammen spielt sie da. Die haben noch für alte Leute, wunderbare Rollen. Mhm. Ja, bei uns ist das sehr, sehr, sehr selten. Ja? Mhm. Und da kann man auch seine Falten zeigen oder so. Da wird das akzeptiert und respektiert. Man sagt, ein alter Mensch, der muss so aussehen. Ja?
Ja.
Und jetzt, also ich finde das sehr schade. Ich
würde gerne. Ist es im echten Leben ist es nicht so? Oder gibt es das auch, dass du, wenn du draußen rumläufst, das Gefühl hast, dass ältere Leute irgendwie anders behandelt werden oder so? Wie ist denn das?
Ja, nun ist es ja so, nun bin ich ja nicht so eine typische Alte. Also ich muss sagen, ich bin verhältnismäßig sportlich, ziemlich normal an, nicht eine Alterskleidung, so völlig, ja, ich würde sagen, zeitlos.
Ja.
Ja, also so würde ich das sehen. Und da ich auch so im Beruf stehe, also ich bin auch sehr lebendig, falle ich eigentlich nicht so in das Raster der Alten.
Ja,
ja,
das stimmt.
Aber es ist schon ein Unterschied, ja, denke ich. Also besonders von wirklich Leuten, die jetzt hier im Altersheim oder Pflegeheim sind, das ist schon nicht so ganz schön. Ne? Also ich hoffe ja immer, dass ich noch gesund bleibe und weiter mein Leben so führen kann. Das macht mich sehr glücklich, wenn ich so raus kann und arbeiten. Und ich habe auch jetzt wieder sehr schöne Sachen für Deutschlandradio, wunderschönes Hörspiel gesprochen, Hexenland oder jetzt für den WDR ein wunderbares Feature gesprochen in Köln. Das ist natürlich sehr schön, wenn man schöne Aufgaben hat, dann mache ich das ja. Und ich habe hier bei euch ja auch, Mann, richtig schön hier diese, Gott, wie hießen diese, diese also Dodo sowieso.
Die Dodo, genau, die, ja, das war jetzt ganz toll.
Aber auch hier diese, aus einem Land, wie hieß denn das in dieser großen Stadt, ein paar nette Damen, weiß ich gar nicht mehr, das ist eine ganze Serie. Weiß ich jetzt, komme ich schon nicht mehr drauf.
Kann ich, weiß ich gerade auch nicht.
Ja, da sind auch sehr, sehr schöne Sachen. Mhm. Aber, naja, hoffe ich immer, dass es noch so ein bisschen weitergeht. Ne?
Und du hast ja auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Mit dem Titel Auch eine Rosine hat noch Saft.
Auch eine Rosine hat noch Saft. Das bezieht sich darauf, dass ich mit Wolfgang Spier Trauben und Rosinen gespielt habe. Über 550 Mal. Das haben wir in Berlin gespielt und in Köln und München und Hamburg und so. Und das war eine ganz schöne Geschichte. Und da habe ich gedacht, ja, ich bin dann so eine Rosine, so vertrocknete Alte. Und auch die hat noch Saft, die hat noch Kraft. Und da kann man das ja als Titel nehmen und so dann als Untertitel 80 Jahre zwischen Ost und West, Bomben und Theater. Und da ich auch den Krieg erlebt habe und so weiter, habe ich einfach mal gedacht, ich kann ja mal mein Leben aufschreiben, da ist so viel Interessantes passiert. Und ich denke, es ist so eine Zeitgeschichte anhand einer Person. Ja, ich bin ja quasi in der Weimarer Republik geboren, in der Nazizeit groß geworden. Der Krieg war zu Ende, Deutschland war geteilt, ich lebte im Ostteil. Dann kam der Mauerbau, war ich auch im Osten, dann bin ich in den Westen geflohen, dann habe ich die Bundesrepublik kennengelernt. Jetzt bin ich in diesem Land, wo es eben keine Mauern mehr gibt. Und also ich habe ja wirklich so ein breites Spektrum. Und deshalb dachte ich, schreibe ich mal auf. Und ich habe ja auch vieles erlebt und es spielen auch andere Geschichten rein von anderen Menschen, wie es denen ergangen ist oder was da passiert ist. Und das sind sehr, sehr interessante Leute und sehr interessante Begebenheiten. Und da ist der Osten und da ist der Westen und wie. Und ich denke, es ist schon mal interessant und ich habe viel Reaktionen darauf bekommen, sowohl von jungen Leuten als auch von Älteren. Und was mich ganz besonders berührt hat, dass das Buch berührt. Dass es eine Reihe von Leuten gab, die mir geschrieben haben, ich habe mit den Tränen gekämpft, ich habe geweint in dem Buch. Das habe ich nicht gemerkt, dass ich da etwas berühre in Menschen. Ja? Und das hat mich, dachte ich, ja, guck an, das habe ich gar nicht erwartet. Es sind natürlich da auch wirklich Dinge drin, Schicksale drin und Erlebnisse auch im Krieg. Ich meine, ich habe ja wirklich im Bombenkeller gesessen und als Kind auf der Erde gelegen, wenn die Bomben fielen. Und man immer sagt ja, also wenn die Bomben, wenn sie hörst, man hört ja manchmal die Bomben pfeifen, ja.
Das ist wirklich so.
Ja, ja, so, aber dann trifft sie einen nicht, dann fliegt sie vorbei, ja. Wenn man sie pfeifen hört, dann ist eigentlich keine Gefahr. Aber das Rumsen und so, und das war, und das ging ja quasi, habe ich ja 5 Jahre lang Bombenangriffe erlebt. Ja?
Okay.
Und die hatten ja so einen neuen notdürftig hergerichteten Luftschutzkeller, also in unseren Häusern. Ja. Also das waren ja alles die alten Berliner Häuser. Wenn da eine Bombe aufgefallen wäre, wir wären dann nicht mehr rausgekommen, nicht? Aber das war schon schlimm. Jede Nacht, ich habe ja jahrelang angezogen, bin ich ins Bett gegangen, weil meine Mutter sagte, wir haben nicht die Zeit, um uns nachher anzuziehen. Runter in den Keller, die Sirene heulte und runter in den Keller, ja, mit einem kleinen Köfferchen und so. Und ich hatte mal schreckliche Angst. Ich war schon doch so, so alt, dass ich schon begriffen habe, was jetzt passieren kann. Ne?
Wie alt warst du ungefähr?
Naja, als der Krieg begann, war ich 7 Jahre alt. Und dann, als er aufhörte, war ich 13. Und mit 13, da kriegt man schon viel mit. Und ich habe erlebt, wie die Russen in Babelsberg einmarschiert sind und wie das war ja alles... fast skurril, muss ich sagen. Wir standen an der Straße, an der großen Großbärenstraße, die quer durch Babelsberg geht. Ja. Und da sagte man, ja, die Russen sind da an dem Ortseingang. Ja. Und dann blieben alle stehen. Und dann kann ich mich wie heute noch erinnern, an diesen Motorradfahrer, einen Russischen, der vorwegfuhr. Dann kam ein Panzer mit ganz vielen aufsitzenden Soldaten mit Maschinenpistolen. Und wir standen alle Kinder und Frauen an der Seite der Straße und die sind vorbeigefahren. Und kein Schuss ist gefallen. Wir hatten bloß immer Angst, dass irgendein irrer Fanatiker irgendwo aus einem Fenster schießt oder irgendwann, dann wäre die ganze Sache kaputt gegangen. Ja, ja, das war also die, da bin ich mit meiner Tante auch hinter dem, nachdem also die Russen einmarschiert waren, ein paar Tage später, die Umgebung von Potsdam nach Steinstücken gelaufen. Und da waren ja große Kämpfe vorher. Und da haben wir noch die ganzen toten Soldaten gesehen, in den Bunkern und an ihren Maschinengewehren und so weiter. Die Russen hatten ihre Toten schon abgeholt, aber die Deutschen waren alle noch da. Und meine Tante, die war ja sehr couragiert, die hat denen allen die Marke abgebrochen und hat die dann ans Rote Kreuz gegeben, also an so eine Sammelstelle, wo das gemacht wurde, sodass man also identifizieren konnte, wer da war. Und ich bin mit ihr kurz nach dem Kämpfen, die über Babelsberg-Potsdam waren, über eine Notbrücke, die damals nach Potsdam gelegt wurde, denn die große war ja gesprengt worden, noch von den Deutschen, nach Potsdam gelaufen, um Brot zu holen. Und da lagen an der Seite noch die ganzen toten Pferde. Es war im Mai und der Mai war so warm wie jetzt, auch mit ganz hohen Temperaturen, das weiß ich noch. Und da lagen die und da an der Ecke, wo das Schloss ist, da lag ein toter deutscher Soldat, ein ganz junger. Und da gingen alle Leute dran vorbei. Und ich habe das bis heute das Bild nicht vergessen. Und ich dachte mir, wie könnt ihr den jetzt hier liegen lassen? Das geht doch gar nicht. Alle laufen vorbei und der liegt da mit dem offenen Gesicht. Ja, das sind so Kindheitserlebnisse. Und das vergisst man nicht. Aber ja, man schätzt den Krieg doch anders ein als Leute, die heute so leichtsinnig damit spielen, wieder einen Krieg zu entfachen oder sowas. Denn man weiß, was es bedeutet, was das für Leid bedeutet und was das für Schrecken ist.
Also das kann ich total verstehen. Wahrscheinlich kann ich es ich kann das ja nicht nachempfinden. Ich hatte nur einmal ein Erlebnis in Wien. In Deutschland wurden die Sirenen ja alle zurückgebaut eigentlich. Es gibt ja selten noch solche Übungen, wo diese Lautsprecher-Sirenen getestet werden, ob sie funktionieren. Und in Wien oder in Österreich generell ist das noch üblicher. Und ich habe da meinen Freund besucht und bin auf dem Weg zu einer U-Bahn gewesen. Und plötzlich ging ein Ton los. Das war so laut, dass ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich war nur zutiefst. Und nur weil du meintest, dass dann die Sirenen nachts einfach losgehen. Das muss ja dann, das ist ja ähnlich gewesen, diese Lautstärke. Und wenn ich mir vorstelle, dass man das mit 7 hört, das ist natürlich wahnsinnig prägend.
Ja, und das hat noch viele Jahre hinterher gehalten. Wenn in Filmen eine Sirene los heute, dann hat sich bei mir alles zugeschnürt. Und das ist, glaube ich, bis heute noch so. Wenn ich eine Sirene heulen höre, dann das löst bei mir also ungute Gefühle aus. Ja.
Ja.
Aber ansonsten, und dann habe ich natürlich den Bombenangriff auf Potsdam erlebt, diese völlige Zerstörung der Stadt. Ich bin ja, unsere Klasse ist ja damals, die Schulen sind ja alle mal ausgelagert worden, das ging ja laufen. Und wir waren eine ganze Weile auch in Potsdam in der Schule. Und da bin ich jeden Morgen mit der Straßenbahn durch die Altstadt gefahren und so. Und dann kam dieser große Bombenangriff und dann war ja nichts mehr da. Ja. Nicht? Das war hier vom Palast Barberini über das Schloss. Ja. Über. Es waren ja, die Straßen waren ja alle gleich. Ja? Also dann sah man wirklich nur noch so diese ausgebrannten nach Eisenstangen oder was das war. Und überall Zettel, ich lebe oder wo bist du, Oma, melde dich oder ich lebe noch, Inge und so.
Das hat man an die Häuser dran geklebt, um sich zu verständigen.
Ja, ja, weil eben Leute verschüttet waren. Klar. Manche haben überlebt, manche wurden eben gesucht, haben noch nicht überlebt. Ja, also das war ganz, ganz üblich. Und dann, dass wir überall Bombensplitter suchten, ja. Dass wir dann damit gespielt haben, ne? mit den Splittern und so. Was. Das sind so alle Sachen, oder dass eben die Brücken zerstört waren und wir über diese zerstörten, im Wasser halb verrostet liegenden Teile geklettert sind, ja, und dann unten haben sich die Tiere, die Leichen und so gesammelt und wir, das war so selbstverständlich, das ist eigentlich unglaublich, was man da so erlebt hat. Ja.
Und was man als Kind da schon auch verarbeiten kann.
Ja,
muss
ja.
In dem
und trotzdem
Fall,
ja. Und trotzdem denke ich, dass ich keinen Schaden dadurch erlitten habe. Ich habe so manchmal überlegt, wenn manche sagen, ja, die sind dafür für ihr Leben geschädigt. Das kann ich nicht sagen. Ich habe das sehr aufgenommen und auch mit Entsetzen und so. Aber es hat mich, glaube ich, nicht geschädigt. Nicht, dass ich dadurch irgendwo, weiß ich nicht, Nee, also ich habe es verarbeiten können.
Aber sag mal, hat denn da die Schauspielerei geholfen? Ist denn die Schauspielerei
ja,
da
ein, Schauspieler ist gut.
Ein Beruf, wo man ja, man geht ja in andere Welten hinein, man kann ja Gefühle stellvertretend erleben.
Ja, ich fand
erleben.
Das sehr wichtig, sehr, sehr gut. Und ich habe besonders gern ja auch ernsthafte Rollen gespielt. Wenn man besetzt mich ja oft jetzt, jetzt beim Hörspiel und sowas nicht, da habe ich sehr ernste und schöne Sachen. Aber so oft werde ich ja mit anderen. Aber diese ernsten Rollen, die unter die Haut gehen, da kann ich sehr viel nachvollziehen und sehr viel auch einbringen. Ja, also doch, ich finde schon, ein Schauspielerruf, der ist gut, dass man viele Sachen los wird. Ja, dass man nicht die in sich aufstaut, sondern dass man vieles loswerden kann.
Das ist interessant. Hast du denn mal Potsdam noch mal jetzt gesehen mit dem Barberini, wie es jetzt aufgebaut ist und
schön,
so?
Diese ja, schön, große Ausstellung, die erste. Das war eine schöne Ausstellung. Ja. Oh ja.
Sieht es denn so aus, wie das damals aussah? Sowohl der Landtag, der jetzige Landtag, das Schloss, als auch das Barberini. Also,
die Außenfronten sind durchaus wie das innen, weiß ich nicht.
Ja, innen ist ja sowieso neu alles.
Aber
da.
Es ist wunderschön geworden und ich finde es auch gut, dass da jetzt dieser ganze Altstadtkomplex wieder hergerichtet wird, weil er wirklich sehr, sehr, sehr schön ist. Und ja, ich finde, Potsdam hat sich unglaublich ausgemacht. Das war ja doch ziemlich, wie soll ich sagen, also in DDR-Zeit war das nicht mehr so schön. Da war vieles so verfallen und nee, da hat mich Potsdam nicht gereizt. Aber jetzt ist es so dieses holländische Viertel und überhaupt diese ganze schöne Innenstadt. Das ist sehr, sehr, sehr schön geworden. Und da bin ich auch gerne mal. Ja.
Schön.
Ja, da hat sich mein Weg in diese Richtung etwas erweitert wieder. Ja, wieder zurückgefunden, sagen wir so. Auch Babelsberg, das hat auch sowas. Das ist so eine kleine Stadt, aber eine sehr offene Stadt. Und ich bin noch neulich mal wieder S-Bahn gefahren. Und das war S-Bahn fahre ich ja öfter, aber in diese Richtung.
Die
ja.
Darunter.
Ich fahre ja viel S-Bahn und Bus auch, ja. Aber zum Beispiel nach der Mauer, da war das ja alles tot. Ja? Da war ja noch ein Stückchen S-Bahn, fuhr dann noch von Babelsberg bis Potsdam, Hauptbahnhof.
Ja.
Aber das war eigentlich überhaupt nicht mehr, da konnte man noch mit der Straßenbahn fahren. Und dann musste man ja zu diesem schrecklichen Bahnhof weit außerhalb von Potsdam, um nach Berlin zu kommen. Also da bin ich ja noch oft, sehr oft gefahren.
Da brauchte man zweieinhalb Stunden.
Ja, da musste man erstmal zu diesem draußen liegenden Bahnhof fahren. Und dann von dort nochmal ganz um West-Berlin herum. Das war eine ganz weite Strecke. Da war ja Berlin eine Weltreise. Ja, also das war so. Und früher, ich wohnte ja noch an der S-Bahn, da war das durchgehend selbst noch vor dem Mauerbau. Nicht? Da konnte man ja Ost und West nach Belieben erfahren. Naja.
Bevor wir gleich noch, du hast ja was aus dem Buch mitgebracht, was ich sehr schön finde. Bevor wir dazu kommen, ich habe noch zwei Fragen ungefähr. Mal sehen, was doch passiert. Ja. Das erste ist, wie ist es denn, sein Leben aufzuschreiben? Also man sitzt ja da und man hat, also wie ich ja jetzt schon merke, du hast ja so viel zu erzählen. Du musst ja auf jeden Fall was auswählen und steht man dann vor den Entscheidungen auch, Unbequemes wegzulassen oder macht man besonders Bequemes mit dazu oder sagt man oder muss man daran denken, dass man vielleicht andere Leute schützt, in Anführungszeichen, dass man das auch nicht als wie ist es denn, sein Leben aufzuschreiben?
Na, also das fand ich erstmal sehr anstrengend, wirklich anstrengend. Ja, dieses Zurückerinnern auch an die erste Zeit. Es war ja so, dass ich eigentlich erstmal nur das Skelett hatte und dann sagt mir aber jemand, indem ich das mal so dieses Skelett zu lesen gegeben habe. Du, pass mal auf, es ist nur interessant, wenn du von dir ausschreibst, was du erlebt hast, deine Sachen. Also du musst das wirklich ganz persönlich machen. Nur das ist interessant. Und dann habe ich angefangen in der Vergangenheit, also wenn ich das Skelett hatte, plötzlich erinnerte ich mich, da war noch dieses und da war das. Da sind ganz viele Begebenheiten, an die ich nie mehr gedacht habe. Und da ist ganz viel Futter entstanden. Ja, sodass ich wirklich das Skelett immer mehr ausfüllen konnte. Und mit der Zeit wurde das immer reicher. Und dann habe ich dieses und jenes Schicksal dazu geschrieben. Ja, natürlich habe ich manche Namen nicht genannt oder auch manche Begebenheiten, die ich ganz gerne aufgeschrieben hätte, aus Schutz für andere Personen nicht aufgeschrieben. Aber andere Sachen wieder, ohne den Namen zu nennen, habe ich doch, glaube ich, eine ganze Menge dabei. Und ja, das war sehr anstrengend, weil also ich musste immer zu denken, wie war das? Ja, und ich war selbst erstaunt, was mir da noch eingefallen ist. Ich habe da viele Sachen überhaupt nicht mehr gewusst. Aber wenn man dann so bohrt, mit einem Mal gehen da Türen auf. Man sagt, Mensch, das war ja das und das und das und das. Und da ist mir noch sehr, sehr, sehr viel eingefallen. Ja? Später, so als es fertig war, da habe ich gedacht, meine Güte, hättest du ja noch, das hättest du noch reinbringen müssen. Ja. Und das. Zum Beispiel habe ich, also völlig idiotisch, die ganze Sache mit Loriot vergessen.
Darauf wollte ich nämlich noch
hinaus. Das war wirklich völlig idiotisch. Da drehe ich mit dem und habe auch vieles dazu erzählen. Und irgendwie ist das rausgefallen. Ich weiß nicht, wo das geblieben ist. Das ist nicht drin.
Ja? Das ist auch aktuell nicht drin?
Nee, das ist nicht drin.
Okay.
Nee.
Aber dann erzähl es doch jetzt. Dann ist doch gut.
Oh Gott, na ja.
Ja, aber es ist doch spannend. Du hast mit Loriot gedreht.
Ja, das war sehr, es war nur eine kleine Rolle. Loriot hat ja wirklich immer sich besonders Schauspieler, also genau den Typ herausgesucht für eine Sache, die er haben wollte. Und ich habe diese kleine Rolle, eine der Freundinnen seiner Frau, die da zu Besuch kommt, zum Kaffee. Und der Loriot hat da gerade seine ganzen Papiere ausgelegt und nun kommen die und stören und dann sitzen sie auf dem Stuhl und er sucht ein Papier und ich sitze auf dem Sessel und der schmeißt mich hoch und ich falle über den Tisch und so und die Tür knallt zu und wir hopsen hoch und so. Das war eine Szene, die er ungeheuer liebte. Ja? Und also auch die er hundertmal probiert hat, wie er alles hundertmal probiert hat, bis es wirklich haargenau so war, wie er es wollte. Und darum sind seine Filme auch so großartig, weil die auf dem Punkt genau sind. Ja, ich denke mal, das kann man gar nicht nachspielen, was da für Szenen drin sind, wie fein das gearbeitet ist. Aber als ich dann sah, wie oft er unsere Szene haargenau und so, und dann ist er natürlich glücklich gewesen. Wenn dann etwas so wurde, wie er wollte, dann hat er einen umarmt und dachte, ach, ist das nicht schön. Und genau so und und so, meine Rolle, so clean sie war, hat er mich nach der Premiere auch umgefasst und gesagt, Mensch, hat sich doch gelohnt, war doch gut. Und auch diese Szene hat er ja sehr geliebt. Und immer wenn er irgendwie Szenen aus seinen Werken vorstellen will, war die fast immer dabei. Ja?
Aber die ist ja auch Wahnsinn. Also ich habe die heute noch mal gesehen, aus Papa and the Porters ist das, ne?
Ja, aus Papa and the Porters.
Da du gehst ja ungebremst mit dem Gesicht auf den Tisch.
Ja.
War das auch wirklich, also ja, war da ein Kissen oder sowas für dich da?
Nee.
Mit dem Kopf da aufgeknallt?
Muss man mal, ja, das und auch, dass man so in einer gewissen Steifheit so richtig so rübergekippt wird, ja. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht und so. Aber wenn es dann so war, dann, ja, ich sage, es ist eine winzige, eine kleine Rolle oder so, aber die hat viel, viel Zeit gekostet und hat wahnsinnigen Spaß gemacht und auch das Ganze drum und dran war wirklich sehr, sehr schön. Und
ich stelle mir das einfach schon auch toll vor, wenn halt der, also Loriot ist ja auch jemand, der durchaus ja mein Humorbild sehr früh mit geprägt hat zumindest,
weil
der war ja immer da.
Das ist Wahnsinn. Ne? Also auch, aber er hat eben auch die genauen Vorstellungen. Und die wollte er auch dann genau so umsetzen. Ja? Und darum sind auch diese ganzen, ob das in diesem Einkaufsladen dort ist oder im Zug, das sind ja Dialoge, das ist hinreißend, hinreißend. Ja?
Aber die waren schon vorher geschrieben, oder? Hattet ihr, oder
das war alles fix und fertig geschrieben. Ja, ich wunderte mich mal an dem ersten Tag, als ich kam. Wir waren fertig und vor uns war noch eine Szene dran, die gedreht werden musste. Und das dauerte. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Diese Szene kann doch nicht so viele Stunden dauern. Ja, die wurde genau so fein gearbeitet wie dann alles andere auch nicht. Und dann, als wir unsere gespielt haben, da habe ich dann gemerkt, das dauert. Aber es brachte auch was, ja. Also die Filme sind wunderschön, ich kann die mir immer wieder ansehen. Mit sehr großem schön. Vergnügen. Ja?
Dann komme ich zu meiner tatsächlich dann letzten Frage. Wenn du jetzt noch einen Wunsch hättest, nochmal was zu machen. Ich habe ja schon rausgehört, eigentlich hättest du Lust auf so eine schöne Fernsehrolle, wo man mal so richtig so eine...
Ja, eine richtig schöne Rolle. Kann ruhig eine ernste sein.
Ja.
Kann ruhig eine Demente sein. Das ergibt es so Wunder, weil ich so wunderbare Sachen in den Film schon synchronisiert habe. Mhm. Ja. Da denke ich immer, mein Gott, so eine schöne Rolle. Oder manchmal, dass eine ausländische Schauspielerin denn so eine alte spielt und ich darf sie dann synchronisieren. Denn ich hätte sie auch gleich spielen können, ja. Ja, man muss auch ein bisschen Fantasie haben und den... Ja. Dass man auch anders aussehen kann.
Ne? Ja, na klar. Ja, ne? Aber das steht noch auf dem Zettel. Oder irgendeine Reise oder irgendwas anderes. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, eigentlich
zieht es mich noch irgendwo hin? Eine schöne Theaterrolle oder auch endlich mal eine Fernseh. Ich würde so gern meinen Fuß ins Fernsehen kriegen wieder. Ja weil ich kenne keinen und keiner kennt mich. Ja, und das ist wirklich auch mit den Firmen, die das machen, diesen Agenturen. Sie nehmen einen gar nicht erst auf, ja, weil sie sind unbekannt und da kommt man gar nicht erst
an. Wahnsinn, was als unbekannt gilt. Ja. Das ist ja nicht wahr.
Ich weiß nicht.
Interessant.
Bei den Leuten aber nicht, ja. Oder ich merke es auch bei den Castingfirmen, diese ganzen jungen Mädchen.
Ja.
Oh Gott, ich kenne ja überhaupt die berühmtesten Leute nicht.
Dann ist es doch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, noch einmal in einen Ausschnitt zu gehen aus deinem Buch. Du hast, du sagst selber, was du mitgebracht hast und dann hören wir dir zu.
Ich baue in der Zeit mal auf. Ich habe da eine kleine Geschichte. Ich muss so ein paar Worte immer dazwischen verbinden, damit das einen Sinn ergibt.
Ja,
das ist auch gut. Und ich versuche mal, ob ich das hinkriege.
So, gucken wir mal, dass es mit dem Licht für dich funktioniert.
Ja.
Geht das so?
Ja. Gut. Ich muss erst mal gucken, wo ist die Seite jetzt.
Lass dir Zeit, ich setze mich nochmal hin.
Einen ganz kleinen Moment.
Liest du eher in die Richtung, dann stelle ich einmal das Mikrofon ein bisschen näher zu dir.
Ich bin ein Sonntagskind. Allerdings war es ein Sonntag, der 13., als ich geboren wurde. Und so geht es in meinem Leben zu wie auf einer Achterbahn. Mal rauf, mal runter und um äußerst gefährliche Kurven. Eben stehe ich noch glücklich in der Sonne, platsch liege ich in der Pfütze und versuche verzweifelt zu schwimmen. Meine Mutter hat sich während ihrer Schwangerschaft mit mir fast nur von Apfelsinen ernährt. Und so wurde ich ein Apfelsinenkind vor südlicher Sonne, heiter, optimistisch und mit großer Lebensfreude. Und ich wollte immer tanzen. Aber erst nachdem der Krieg zu Ende war, da habe ich eine Tanzschule in Berlin besuchen können. Das Geld dazu habe ich mir abends verdient, indem ich in Berliner Theatern Statisterie machte, so am Deutschen Theater oder im Theater am Schiffbauer Damm. Es war eine wunderbare Zeit und ich habe all die berühmten Schauspieler jener Jahre aus nächster Nähe erlebt. Damals hatte fast niemand aus dem Theater ein Auto und so trafen sich alle, ob Schauspieler, Regisseure, Kleindarsteller oder Techniker, auf dem Weg zum Bahnhof oder in der S-Bahn. Wir fuhren miteinander, unterhielten uns und waren uns so näher, als es heute meist der Fall ist. Mein Geld dazu verdiente ich also abends in den Theatern und dabei lernte ich all die berühmten Schauspieler jener Zeit kennen. Und da erwachte mein Wunsch, auch Schauspielerin zu werden. Allerdings wollte ich mein Ballettstudium nicht aufgeben und deshalb konnte ich nicht auf eine staatliche Schauspielschule, sondern musste mir eine private suchen. Und die fand ich dann auch in West-Berlin. Und während dieser Zeit bin ich also dann, bin ich dann auch jeden Tag vormittags in die Ballettschule gefahren und nachmittags in die Schauspielschule. Zu dieser Zeit lernte ich in der S-Bahn auch meinen ersten richtigen Freund kennen. Er fuhr wie ich jeden Tag zur Hochschule, er studierte Architektur, ich fuhr in die Ballettschule. Nachdem wir eine ganze Weile Blicke getauscht hatten, warf eine scharfe Kurve, meine damals ebenfalls recht scharfen Kurven, in seine Arme und gab so den Anlass für eine erste Kontaktaufnahme. Er hieß Eberhard und war trotz des braven Namens ein toller italienischer Typ. Allerdings nicht so draufgängerisch wie ein Italiener, sondern eher schüchtern. Er hatte wohl auch noch nie mit einem Mädchen geschlafen und holte sich, wie er mir später mal erzählte, seine Aufklärung aus dem Wahn de Veldre, aus dem damaligen Aufklärungsbuch, worauf sein Vater zu ihm sagte, machen, Junge, machen, nicht so viel Theorie. Einmal pfiff er mich spätabends noch aus dem Bett. Ich hatte schon geschlafen, wie immer ohne Bekleidung. Die Haustür unten war verschlossen, also warf ich mir nur meinen Mantel über und lief schnell die 2 Etagen hinunter. Er fragte mich, ob ich nicht auf ein Glas Wein in ein kleines Café nur ein paar Schritte entfernt kommen würde. Er hatte eine Arbeit verhauen und konnte noch nicht schlafen. Ich lehnte ab, denn ich hatte nicht Lust, mich nochmal anzuziehen und sagte, dass ich ja schon im Bett gelegen hätte und unter dem Mantel nichts anhabe. Das fand er auch total erregend und lustig und überredete mich, die Haustür abzuschließen und so nur mit einem Mantel bekleidet mit ihm ins Café zu gehen. Ich hatte das Gefühl, jeder, der uns begegnete, sah mir meine Nacktheit an und ich fühlte mich ziemlich unbehaglich, zumal der Wind kalt durch meine Blöße pfiff. Im Café fanden wir einen Tisch ganz in einer Ecke und haben den Abend ausgelassen kichern verbracht, indem wir uns vorstellten, in welch Situation ich so halbnackt rein zufällig geraten könnte und wie wohl die Wirkung auf die anderen Gäste wäre, wenn sie wüssten das. Es war der einzig erotisch angehauchte Abend unserer Beziehung. Schon bald sind seine Eltern mit ihm bei Nacht und Nebel nach Hamburg geflohen. Er war todunglücklich und wollte, dass ich nachkomme. Ich habe ihn dann vor dem Mauerbau einmal in Hamburg besucht, stellte aber fest, dass er nicht meine große Liebe war, für die ich alle Berufspläne aufgeben würde und kehrte nach Berlin zurück. Er stand damals weinend am Zug, aber meine Entscheidung war endgültig.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, auch deine sehr persönlichen Sachen aus dem Krieg und wie du da überall so hingekommen bist. Schlage vor, ich gieße mir noch ein bisschen Wasser ein.
Dann ja, jetzt, kann ich auch, an. Jetzt kann ruhig ein Schluck Wein mehr sein.
Genau,
ja.
Richtig.
Etwas erleichtert. Ja, dann, es hat mir auch Spaß gemacht mit dir. Du hast das sehr schön gemacht.
Das war wir. Ich stoße einfach an.
Ja.
Und dann, wunderbar, drücke ich einfach hier auf Stopp und dann ist es nämlich vorbei.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Das war Luise Luno und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten. Hörgestalten.